Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßt euch euer Host Markus Zacher. Hallo zur zweiten Episode von unserem Sommerformat ERM Kompakt. In dieser Episode geht es um den Audi Q4 e-tron, dem ja, neuen Einstiegsmodell, wenn man so will, bei den Ingolstädtern, wenn man zumindest elektrisch unterwegs sein möchte. Also mit dem Q4 e-tron wird eben das Modellangebot nach unten erweitert, wobei man natürlich trotzdem hier von einem Premium-Fahrzeug spricht. Und ja, was sich dann eben auch auf den Preis auswirkt. Ich war jetzt unterwegs in Norddeutschland mit dem Audi Q4 Sportback 50 e-tron. Ja, was der Name alles bedeutet, das hört ihr gleich bei meiner Live-Aufnahme. Und im Anschluss gibt es auch noch ein paar kurze Fahreindrücke vom etwas ja, kleineren, in Anführungsstrichen, Modell, dem Audi Q4 40 e-tron. Also ja, der Variante mit etwas weniger Leistung. Da ich bei der Live-Aufnahme da nicht konkret drauf eingehe, möchte ich hier nochmal die Preise nachliefern. Der Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quattro, so ja eben der ganze Name, also das Modell, was ich da die meiste Zeit gefahren bin, der kostet in Deutschland mindestens 55.600 Euro und in Österreich 57.920 Euro. Also ist da natürlich wieder etwas teurer aufgrund der höheren Mehrwertsteuer. Und natürlich ist, wie bei Audi so oft üblich, kann man noch viele Kreuze machen, um den Preis des Modells dann weiter nach oben zu treiben. Es gibt einen Haufen Extras. Auf ein paar gehe ich in dem Fahrbericht ein. Und ja, dann will ich euch gar nicht viel länger auf die Folter spannen. Und los geht's mit den Feindrücken zum Audi Q4 e-tron. Ja, ich bin heute unterwegs im Audi Q4 Sportback 50 e-tron Quattro. Ein sehr sperriger Name, den ich vielleicht erstmal kurz aufschlüssle. Also Audi Q4, klar, das ist das Fahrzeug, die Fahrzeugbezeichnung Q4, damit ein SUV. Sportback, jetzt hier die Variante mit dem flach auslaufenden Heck, so ein bisschen an ein SUV-Coupé erinnert. Und 50 gibt die Leistung an, in dem Fall jetzt hier mit 220 Kilowatt und 460 Newtonmetern. E-tron, klar, weil es rein elektrisch ist, und Quattro, weil es sich hier um ein Allradmodell handelt, und zwar mit einer permanent erregten Synchronmaschine an der Hinterachse und einer Asynchronmaschine an der Vorderachse. Das ist dann auch das Standardlayout, wie es auch die anderen Geschwister im VW-Konzern haben, die ebenfalls, sowie auch der Q4, auf der MEB-Plattform basieren. Der Q4 50 mit dem Allradantrieb, der ist mit der größten Batterie ausgerüstet, die es derzeit auf der MEB-Plattform gibt, mit 82 Kilowattstunden brutto und rund 77 Kilowattstunden Nettoenergieinhalt. Und ja, damit soll der Sportback hier in der Variante knapp 500 Kilometer nach WLTP schaffen. Das wird man so in der Realität wahrscheinlich eher nicht erreichen. Jetzt hier bei der Testfahrt liegt der Verbrauch so bei 21,5 Kilowattstunden, teilweise recht sportlich gefahren über Landstraßen, teilweise aber auch sehr entspannt. Ein bisschen wird das Ergebnis allerdings immer auch verfälscht durch die Stops, die man dann macht für Fotos oder um sich das Auto anzugucken, wo dann teilweise eben das Auto eingeschaltet bleibt, einfach um beispielsweise das Licht aktiviert zu lassen für die Bilder. Man kann da sicherlich drunter kommen,
Gestern konnte ich noch einen Q4 als SUV fahren, sozusagen die Vollheck-Variante, das 40er-Modell mit Heckantrieb und ebenfalls mit der großen Batterie. Und da lag der Verbrauch bei unter 18 Kilowattstunden, trotz Regen und Stop-and-Go-Betrieb. Also je nach Strecke und Fahrweise wird man mit den Modellen so zwischen, also kann man auf jeden Fall unter 18 Kilowattstunden bleiben, aber man kriegt den auch leicht über 20 raus. Gerade hier das starke Allradmodell, das eben unterm Strich auch etwas weniger effizient ist als der reine Heckantrieb. Ja, Audi hat sich, beziehungsweise der VW-Konzern dazu entschieden, die Allradmodelle eben mit zwei verschiedenen E-Maschinen darzustellen, so wie das beispielsweise auch schon Tesla seit längerem macht. Die Synchromaschine im Heck, das ist die meiste Zeit das Auto antreibt, die 150 Kilowatt und 310 Newtonmeter leistet. Das ist dann auch der Antrieb, der in 40er Modell steckt. Und hinzu kommt dann eben beim Quattro oder auch bei anderen Allradvarianten auf MEB-Plattform die E-Maschine im Bug, die Asynchromaschine. Und die kann nämlich, wenn sie nicht benötigt wird, nahezu verlustfrei mitlaufen. Das ist bei der Synchronmaschine ein bisschen anders. Deswegen haben dann gerade Allradfahrzeuge mit zwei Synchronmaschinen gewisse Effizienznachteile. Die Asynchronmaschine ist zwar beim Betrieb selber nicht ganz so effizient wie die Synchronmaschine, hat aber, wie gesagt, wird die auch nicht so häufig eingesetzt. Und dann habe ich unterm Strich weniger Verluste, wenn ich eben den vielen Bereichen, wo ich mit wenig Last fahre, die dann eben verlustfrei mitlaufen lassen kann. Ja, der Q4, ich hatte es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, basiert eben auf der MEB-Plattform von VW, also vom VW-Konzern, der modularen Elektrifizierungsbaukasten. Deswegen wird der Q4 auch in Zwickau gefertigt, wo auch der ID.3 beispielsweise gebaut wird. Und damit übernimmt er natürlich auch viele positive Eigenschaften dieser Plattform. Da sei zum einen eben der standardmäßige Heckantrieb genannt, was da dann auch einen sehr kleinen Wendekreis ermöglicht, weil die Vorderräder sehr stark eingeschlagen werden können. Das ist jetzt beim reinen Heckantriebsmodell nochmal ein bisschen deutlicher zu spüren als jetzt beim Allradmodell. Eine Top-Raumausnutzung, auch wenn es jetzt unter der Vorderhaube keinen Frunk gibt, ist der Innenraum sehr großzügig. Also Audi sagt, dass der Q4 das Innenraummaß vom Q7 hat. Und das möchte ich auch gern so glauben. Also vorne, wenn man sich da bequem macht, man hat ja relativ viel Platz hier im Cockpit, dann kann ich so problemlos hinter mir selbst quasi sitzen mit 1,80 Meter Körpergröße. Also da habe ich noch so viel Beinfreiheit. Das sitzt sich wirklich wie in der Oberklasse, wie ein Oberklassefahrzeug. Und dazu habe ich dann auch noch einen relativ großen Kofferraum. Der ist im Sportback nominell sogar etwas größer, weil das Heck etwas länger ist als beim normalen e-tron. Ich habe damit wirklich ein rundum praktisches Auto. Wenn man den Vollheck nimmt, also das SUV, dann ist der maximale Kofferraum ein bisschen größer, aber dann geht es so ein paar Liter hin oder her. Der ist dann halt einfach vielleicht ein bisschen praktischer nutzbar aufgrund des höheren Hecks. Aber hat eben doch ein leicht schlechteren CW-Wert, beim Vollheck 0,28 und beim Sportback sind es 0,26. Ja, neben der nahezu idealen Raumausnutzung hat Audi auch, ich sag mal, dieses angenehme Fahrgefühl, was sich auch alle Stromer auf der MEB-Plattform bislang teilen, natürlich auch mitgenommen. Also man hat ein sehr schön abgestimmtes Fahrpedal, die Lenkung ist genau auch so ein Mittelmaß aus Präzision, aber auch eben Gleichgängigkeit. Man kann es über diesen Drive Select Schalter auch variieren. Da gibt es dann verschiedene Einstellungen von Efficiency über Komfort, ein Auto-Modus, Dynamic und dann ein Individualmodus, den man sich dann selbst konfigurieren kann. Und da spürt man dann schon auch die kleinen Unterschiede. Bei Efficiency ist die Leistungsabgabe natürlich ein bisschen eingeschränkt, wobei es jetzt speziell hier beim Allradler immer noch mehr als genug ist. Ja, jetzt warnt er mich hier, dass ich nicht so schnell beschleunigen soll auf den Vordermann. Da war aber nicht noch genug Luft. Ja, dann im Sportmodus wird die Lenkung ein bisschen straffer. Der Audi hat auch adaptive Dämpfer, dadurch werden auch die Dämpfer straffer und dann fühlt sich das Auto ein bisschen sportlicher an. Dadurch hat man so eine kleinere Spreizung. Das ist nicht ganz so krass wie beim Audi e-tron, also beim großen Bruder mit dem Luftfahrwerk. Da gibt es aber noch mehr Möglichkeiten, dann das Fahrwerk zu verstellen. Aber man spürt trotzdem schon die Unterschiede. Also wenn man auf der Landstraße unterwegs ist, lohnt sich schon hier den Dynamic-Modus einzuschalten, um einfach ein bisschen sportlicher hier fahren zu können. Ja, ansonsten hat Audi das Cockpit typisch Audi-mäßig designt. Man hat hier das MMI mit dem Display, zwei digitalen Rundinstrumenten, die für Leistung anzeigen, Leistungsabgabe und die Geschwindigkeit. Man kann sich dann hier auch die Navi-Karte einblenden lassen, kann die auch groß stellen, hat Infos über die Musik, die gerade läuft, Telefon, also so das Typische. Lenkrad selber hat, sage ich mal, so flächige Tasten, die sind aber doch recht gut zu bedienen. Es ist nicht so dieses Tastengefühl, wie man es aus dem ID3 kennt, sondern schon ein bisschen konkreter. Also man hat ein besseres haptisches Feedback hier. Und ansonsten die ganzen Lenkstockhebel sind alle so, wie man es vom Audi kennt. Tempomat und so weiter, da gibt es im Prinzip keine Überraschung. Der Navi-Bildschirm selber ist auch typisch ein Audi-Design. Leicht zum Fahrer hingeneigt, dadurch ist er sehr gut zu bedienen. Darunter dann die Einstellmöglichkeiten für die Klimaanlage über Tasten noch. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil damit lässt sich es relativ schnell eben bedienen. Ein-, Ausschalten, Sitzheizung an, also ist alles so, wie man das intuitiv erwarten würde. Ja, und darunter gibt es dann nochmal eine große Bedieninsel, die hätte man sich meines Erachtens eigentlich auch sparen können, wo dann dieser Drive Select Schalter beispielsweise drauf ist, der Start-Stop-Knopf, den der Skoda Enyaq oder auch der ID3 ja nicht haben. Da setze ich mich nur rein, stelle auf D. Bei Audi muss ich dann eben noch einmal den Startknopf drücken. Dann diesen Schieberegler für die Gangwahl, also rückwärts, neutral und D oder B. Also Drive und Brake. Brake ist dann eben der Modus, der so ein bisschen in die Richtung One-Pedal-Driving geht. Und dann ist hier auch noch auf dieser Bedieninsel so ein Lautstärke-Verstellung für die Soundanlage. Die ist im Übrigen ja jetzt von Sonos und die ist sehr, sehr gut. Also die ist wirklich kraftvoll. Auch wenn man unterschiedliche Musikarten hört, kommt die damit sehr gut zurecht, hat einen starken Bass, klare Höhen, also die kann man auch richtig aufdrehen, ohne dass es anfängt zu scheppern. Für Musikfans auf jeden Fall eine Empfehlung. Also die ist wirklich gelungen abgestimmt. Ja, ansonsten ist das jetzt hier gerade diese Startedition mit Sportsitzen, mit diesen S-Line Sportsitzen drin. Die sind natürlich sehr bequem, bieten auch ausreichend Seitenhalt, sind jetzt Ledersitze. Es gibt aber auch Varianten, vegane Varianten. Und ja, die sind jetzt hier elektrisch einstellbar. Also guter Kompromiss, passt sehr gut zum Auto, nicht zu sportlich für ein SUV, aber trotzdem sportlich genug, dass man sich eben auch in der Kurve da wohlfühlt. Und dann gibt es eben noch diverse Ablagen für Flaschen, für allerlei Krimskrams. Audi sagt selber, sie haben hier 25 Liter Innenraumablagen unterbringen können und das ist dann so viel wie sonst in deutlich größeren Autos in der Oberklasse oder halt so wie ein Q7 oder sowas. Also auch da wurde dran gedacht. Ja, ansonsten, was mir noch auch positiv aufgefallen ist oder was noch erwähnenswert ist, ist der Kofferraum und zwar lässt er sich dreigeteilt umlegen, also die Sitze einzeln und auch der mittlere Sitz lässt sich komplett umlegen. Das heißt, wenn man da jetzt irgendwie mehrere Ski transportieren will, also so der Use Case, vier Leute wollen Skifahren, haben jeweils ihre Ski mit, dann mittlerer Sitz umgelegt, dann passen natürlich dann locker alle vier Ski mit Bindung und so weiter durch und trotzdem sitzen alle vier noch sehr komfortabel, wie gesagt, mit dem großzügigen Platzangebot hinten und da kann man schon gut auf Reisen gehen. Und natürlich jetzt hier das Quattro-Modell ist dann natürlich auch kein Problem, wenn man da über verschneite Straßen fahren muss, da kann man dann sehr entspannt mit umgehen. Wie gesagt, am reichweitenstärksten sind die Hinterrad angetriebenen Varianten, also der Q440, die dann eben, wie gesagt, immer die große Batterie haben. Darunter gibt es noch den Q435 mit einer kleineren Batterie und etwas weniger Leistung noch. Ich glaube, 125 kW Batterie und 125 kW E-Maschine und 55 Kilowattstunden Batterie. Das ist dann ja für das Auto, da kann man dann noch gut fürs Auto nutzen, wenn man viel in der Stadt unterwegs ist und jetzt nicht so häufig Langstrecken fährt. Für Langstrecken lohnen sich natürlich hier die großen Akkus, auch weil dadurch die Ladeleistung auf 125 Kilowatt steigt. Klar, und die Initialreichweite natürlich auch größer ist. Ja, im Vergleich jetzt auch von den Varianten Q440 und Q450, der Allradler hat natürlich deutlich mehr Druck als der 40er mit seinen in Anführungsstrichen nur 150 kW. Da ist es ähnlich wie beim Skoda Enyaq, der ja auch ähnlich schwer und groß ist. Die 150 kW sind okay, die reichen so gesehen aus, da ist man nicht untermotorisiert, aber es ist natürlich auch noch kein, da kommt noch nicht richtig dieses E-Auto-Gefühl auf. Aber es reicht im Prinzip aus, es ist auf jeden Fall die vernünftigste Wahl. Die 150 kW sind im ID.3 wiederum wirklich mehr als genug, weil da geht es dann schon ordentlich voran. Der Wagen ist dann einfach kleiner und leichter und das merkt man dann entsprechend, gerade mit der kleineren Batterie im ID.3. Der Gewichtsvorteil, den spürt man dann eben auch bei der Beschleunigung. Zumindest beim ID.3 mit der mittleren Batterie, also beim Pro. Beim Pro S sieht es natürlich auch wieder ein bisschen anders aus. Der hat ja auch die große Batterie. Ja, dann im Allradmodell, da geht es dann wirklich schon ganz ordentlich zur Sache. Also klar, an Tesla kommt der Q4 nicht ran, an Tesla Model 3, aber das wollen sie auch nicht, das soll er auch gar nicht. Tesla Model 3 ist leistungstechnisch auch nochmal drüber angesiedelt oder ein Tesla Model Y. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Der Allrad macht auf jeden Fall Spaß und lohnt sich eben für diejenigen, die wirklich auch mal ab und zu ein Allrad benötigen, die Traktionsvorteile zu schätzen wissen. Aber er ist auch nicht unbedingt erforderlich. Es ist ein bisschen ja so ein Geschmack, so natürlich auch eine Preisfrage, was man jetzt hier unbedingt braucht. Ob es jetzt der Hinterradantrieb auch reicht oder ob man dann unbedingt den Allradler haben will. Wie gesagt, mehr Spaß macht auf jeden Fall der Allradler. Aber wie schon erwähnt, der muss es auch nicht unbedingt sein. Ein Unterschied gibt es natürlich dann noch neben der Beschleunigung. Da liegt jetzt der Allradler bei 6,2 Sekunden und der mit Hinterradantrieb bei 8, irgendwas. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei den Allradmodellen noch etwas höher, liegt bei 180 km/h, Hinterradantrieb nur 160, wobei das in der Praxis auch wenig Relevanz hat, da man doch eher mit Geschwindigkeiten üblicherweise ja zwischen 120 bis 150, je nachdem, wie man da unterwegs sein möchte, auf der Autobahn fährt. Also insofern reichen auch die 160 km/h ja völlig aus. Schnelleres Fahren ist im Hinblick auf Reichweite und Effizienz eh nicht sinnvoll. Ja, im Großen und Ganzen der Audi, ein typischer Audi, von der Bedienung her, vom Design sofort als Audi zu erkennen, hat als Gimmick vorne noch diese verstellbaren LEDs, diese Tagfahr-LEDs, die man in verschiedenen Lichtsignaturen sozusagen einstellen kann. Dann gibt es dann vier verschiedene Designs und entsprechend ändern sich dann sozusagen die Einstellungen da ein bisschen. Und das ist natürlich ein ganz nettes Gimmick. Ansonsten nehmen sich die ganzen MEB-Fahrzeuge unterm Strich nicht so viel. Es ist wirklich mehr so eine Philosophiefrage, welches Design oder welches Bedienkonzept man am ehesten mag. Sicherlich auch in gewisser Weise eine Frage des Geldes, klar. Aber so, wer einen Audi erwartet, bekommt beim Q4 definitiv auch ein Audi. Und er fährt sich insgesamt sehr angenehm, ist gut gedämmt, eine gute Mischung aus Komfort und Fahrdynamik und macht dem als Allradler auch wirklich Spaß. So, jetzt bin ich noch mal ein Stück Autobahn gefahren mit dem Q440 SUV und habe jetzt hier auch mal einen Abschnitt genutzt, wo es freigegeben war, um die Höchstgeschwindigkeit zu fahren. Die ist ja bei dem Modell bei 160 km/h begrenzt. Das sind dann auf dem Tacho 163 km/h. Aber da liegt der Wagen natürlich auch noch sehr ruhig. Er ist sehr gut gedämmt. Es ist dann immer noch sehr angenehm leise in dem Auto. Es war jetzt eine Autobahn noch mit Betonplatten. Da spricht das Fahrwerk ein bisschen straffer dann an. Jetzt hier auf dem Asphalt ist es wiederum natürlich klar, das ist spiegelglatt, da ist keine große Herausforderung fürs Fahrwerk. Der Verbrauch ging jetzt durch die kurze Fahrt mit der Höchstgeschwindigkeit von irgendwas um die 20 auf 26, 27 Kilowattstunden auf 100 Kilometer hoch. Jetzt fahre ich gerade wieder 100 km/h. Da geht es natürlich auch entsprechend wieder schnell runter. Geschwindigkeit zahlt man immer mit einem höheren Verbrauch. Aber rein vom Fahrgefühl sind die 160 km/h natürlich gar kein Thema für den Q4. Und wie er sich dann konkret bei verschiedenen Autobahngeschwindigkeiten schlägt, das müssen wir natürlich in einem Test dann nachmessen, den wir dann mit 120 und 150 km/h durchführen, sobald wir dann eben mal ein Testfahrzeug für längere Zeit da haben.
Ja, so viel zu den Fahreindrücken aus dem Q4. Weitere Infos findet ihr natürlich hier in den Shownotes oder auch in der aktuellen Ausgabe der Elektroautomobil, der Ausgabe 04 2021, wo ein umfangreicher Fahrbericht zum Q4 abgedruckt ist. Die nächste Folge von unserem Podcast erscheint jetzt ja nicht wie sonst üblich in 2 Wochen, sondern wir machen jetzt eine etwas längere Pause von 3 Wochen und dann sind wir Anfang September, also planmäßig am 8.9. wieder da mit einer neuen EAM-Episode. Ja, lasst euch überraschen, ob das jetzt eine Kompakt-Episode ist mit einem Fahrbericht oder vielleicht auch einem anderen Thema. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dann wieder einschaltet. Bis bald und euch noch einen schönen Sommer. Euer Markus.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.